Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Ach, jetzt sitzen sie ja wieder und erregen sich.
Wie geht's eigentlich, Timmy?
Damit starten wir die erste Zündholz-Folge seit langem.
Und berechtigte Frage, weil Timmy scheint ja irgendwie jetzt dann doch tot zu sein. Er bläht sich immer mehr auf, er hat immer mehr Gase in seinem Körper und wird früher oder später jetzt explodieren.
Ja, die Dänen freuen sich, dass wir denen dieses für Millionen von Euro dieses Geschenk vor die Tür gelegt haben sozusagen, was dann demnächst explodieren wird. Ja, das war doch eine schöne gemeinschaftliche TikTok-Psychose, die Deutschland dadurch lebt hat.
Absolut. Vor allen Dingen, was ich jetzt so gehört habe, es ist ziemlich selten, dass ein komplett erhaltenes Walskelett so angeschwemmt wird. Also sprich, wir haben sogar noch denen ein Ding gefallen getan, dass die jetzt eine entsprechende Attraktion bald haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch viele Deutsche dann nach Dänemark fahren, um sich Timmy anzugucken, wie er dann da als Skelett irgendwo aufgestellt ist.
Quasi unter Wasser Körperwelten dann.
Ja, genau, eben sowas. Ich weiß nicht, ob sie ihn unbedingt filetiert kriegen, aber was mir das vor allen Dingen auch wieder gezeigt hat, und deshalb bin ich ja nach wie vor der Meinung, wir dürfen der AfD nicht so viel Medienaufmerksamkeit geben, weil es gab ja Momente, da hatte förmlich die Bild-Zeitung einen Live-Ticker. Es wurde jede Schwanzbewegung, jeder Vogel, der sich auf Timmy niederlässt und so weiter, wurde kommentiert. Und auf einmal war ganz Deutschland vermeintlich in diesem Timmy-Fieber, die einen natürlich dafür, die anderen dagegen. Aber das zeigt mir eben auch nochmal, Medien können solche Phänomene bauen. Und ich finde, die AfD ist in vielerlei Hinsicht ein Medienphänomen.
Absolut. Also nicht nur die Phänomene an sich und das Narrativ da drumherum, sondern eben auch, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Ne? Da hat ja eventuell jemand auch ein Buch geschrieben, worüber wir heute sprechen können.
Stimmt, da war ja was. Ja.
Genau, also da bin ich voll bei dir. Jedenfalls, Zündholz ist wieder zurück zum, ich glaube, das ist die erste reguläre Folge dieses Jahr. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wir hatten wahnsinnig viel zu tun, werden wir auch noch drüber sprechen heute. Ja, aber ich freue mich sehr, dass wir wieder zurück sind. Bald auch mit mehr Unterstützung. Das heißt, wir hoffen, dass wir jetzt in einer höheren Frequenz Folgen ausspucken können. Denn es ist ja so viel passiert, dass ich bei der Vorbereitung auf die Folge schon gedacht habe, oh mein Gott, worüber sollen wir sprechen? Man weiß ja gar nicht mehr, wo man hingucken soll.
Das stimmt in der Tat. Und wenn ich dann jetzt so sehe, ich habe neulich, was gab es, die Podcast Awards, glaube ich. Ne? Da habe ich gesehen, da standen so zwei, drei Leute von Apokalypse und Filterkaffee auf der Bühne und haben dann erstmal so erzählt, wem sie alles danken, dass sie da jetzt diesen Preis kriegen. Und ich habe die hörten gar nicht mehr auf. Das war irgendwie, ne, und ich habe so im Stillen gedacht, wow, was haben die dahinter für ein Apparat? Und wenn ich so sehe, dass wir das hier alles eigentlich immer nur in so einer Zweierkombi machen, wie wir alle Projekte fast in einer Zweierkombi machen, natürlich immer mit Unterstützung von ein, zwei anderen Leuten noch, aber im Wesentlichen sind das dann immer zwei Köpfe, die Treiber sind, dann muss ich schon sagen, also Hut ab an dieser Stelle mal an uns.
An uns, genau. Und eventuell haben wir auch einen Preis gekriegt für einen Podcast.
Stimmt, ja.
Und zwar jetzt nicht für Zündholz, noch nicht. Ne? Das kommt natürlich noch. Aber tatsächlich für True Crime, den infektiologischen Podcast, der wie ein True Crime Podcast aufgebaut ist, gab es tatsächlich den Deutschen Preis für Online-Kommunikation.
Genau, also das ist ja, ich sag mal, wir machen ja sonst auch noch was anderes, also hauptberuflich was ganz anderes. Und das war tatsächlich jetzt mal was für unseren Hauptberuf dann errungen wurde. Und denn dieses ganze andere sich engagieren und machen und tun, das ist ja tatsächlich Hobby.
Genau, aber auch True Crime wieder mit brutalst einfachsten Mitteln erstellt eigentlich. Deswegen, man sieht schon, wenn man will, kann man einiges auf die Beine stellen. Das ist schon echt Wahnsinn. Und dann gehen wir jetzt einfach mal in die Themen, würde ich sagen.
Lichterloh in Flammen.
Kinder mit Liebesentzug und auch Gewalt bestrafen. Das ist etwas, wo vielen von uns sich jetzt die Zehennägel kräuseln, hoffe ich zumindest. Das ist aber tatsächlich das, was in einem Erziehungsratgeber geraten wurde, der in Deutschland bis 1987 noch verlegt wurde. Und dieser Erziehungsratgeber stammt tatsächlich aus der Hitlerzeit, also aus der Nazizeit. Ich lese mal einen Spruch daraus vor. Auch das schreiende und widerstrebende Kind muss tun, was die Mutter für nötig hält und wird, falls es sich weiterhin ungezogen aufführt, gewissermaßen kaltgestellt. in einen Raum gebracht, wo es allein sein kann und so lange nicht beachtet, bis es sein Verhalten ändert. Man glaubt gar nicht, wie früh und wie rasch ein Kind solches Vorgehen begreift. Ja, begreift oder traumatisiert wird, das ist natürlich hier die große Frage. Ja, das war jedenfalls tatsächlich so eine Art Standarderziehungswerk in Deutschland. Also das hieß Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, 1934 zum ersten Mal rausgebracht von einer Lungenfachärztin. Und das wurde auch nach dem Krieg einfach weiterverlegt. Also der Titel musste ein bisschen geändert werden und dann durfte das aber weiterverlegt werden, wie gesagt, bis 1987 und galt eben als Standardwerk für Erziehung, weil es gar nicht so viele andere Anleitungen gab, wie man seine Kinder erziehen sollte. Das heißt, die Nazi-Erziehungsmethoden haben noch sehr, sehr lang in unsere Gesellschaft reingewirkt und diesen langen Einstieg wollte ich jetzt einfach mal benutzen, um zu zeigen, diese Frage, wo kommen denn plötzlich die Nazis alle her? Die sind doch nach 45 alle weg gewesen. Ja, ist vielleicht nicht so einfach zu beantworten, wie man immer denkt.
Ja, was mich vor allen Dingen wundert, dass das eine Lungenfachärztin ist, die das da rausgebracht hat. Das erinnert mich so an diesen Mythos, dass man schreiende Kinder einfach mal an die frische Luft setzen soll und die dann entsprechend so ihre Lungen damit weiten, wenn sie in der Eiseskälte dann da schreien. Fand ich auch immer schon eine sehr rabiate Methode. Aber in der Tat, das, was du da beschreibst, erinnert mich auch an den Film Das Weiße Band, wo es ja auch um Demütigung und um sehr rabiate Erziehungsmethoden ging, die auch unter anderem, so ist ja die Idee des Films, dazu geführt haben, dann, dass in der Nazi-Zeit plötzlich die Menschen so waren, wie sie waren, weil man eben, und da ist eine Sache, die mich persönlich jetzt in den letzten Tagen sehr beeindruckt hat, weil man eben das Thema Scham benutzt hat. Ich habe neulich von dem Soziologen und Schamforscher Dr. Stefan Marx zum ersten Mal gehört. Der beschäftigt sich mit diesem Phänomen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich mehr über ihn lese und über ihn höre, bin ich wirklich, also es ist wie so ein Schlüsselerlebnis für viele, viele Themen, die wir haben. Unter anderem eben natürlich auch der Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft. Aber auch die Frage, warum sind die Menschen in Ostdeutschland gerade so, wie sie sind? Ja, also warum kippen sie da so? Und warum ist das jetzt nicht mit mal eben ein bisschen hier was und ein bisschen da was zu kitten? Und das hat eben viel, viel mit Scham zu tun.
Und die Menschen in Ostdeutschland schämen sich mehr als die im Westen?
Das würde ich nicht sagen, aber also Scham ist erstmal grundsätzlich eine Sache, die uns alle betrifft. Also er beschreibt das so als vier Arten von Scham. Da gibt es einmal diesen Anerkennungsscham. Also das zeigt sich, wenn wir missachtet werden. Ne, und da reicht schon auch schon so ein kleiner, ignorierender Blick. Dann gibt es die Intimitätsscham. Also da geht es dann um diese Verletzung der Intimität, was so Missbrauchsopfer erlebt haben, also eine Grenzüberschreitung. Dann gibt es den Zugehörigkeitsscham, entsteht, wenn wir fürchten, unser Ansehen zu verlieren. Das ist gerade in so Gesellschaften, die so sehr, zum Beispiel Japan, ne, die achten ja sehr auf Ansehen. Und da gibt es ja dann auch Rituale, wie man dann Ansehen wiederherstellen muss. Das hat auch viel mit Scham zu tun. Und dann gibt es eben noch diesen Gewissensscham. Also wenn ich etwas getan habe, zum Beispiel, einen Bademantel geklaut habe im Hotel und dann nach Hause komme und in den Spiegel gucke und sage, scheiße, habe ich geklaut. Ne? So, schämt man sich auch. Und diese vier Arten von Scham, die kann man eigentlich, wenn man das mal so durchdekliniert, in allen Bereichen unseres Lebens wiederfinden. Und ganz speziell natürlich das Erlebnis der Wiedervereinigung, ja, was da damals passiert ist, hat, so meine These, sehr zum Scham der Menschen dort beigetragen.
Ich habe mal als sehr junges Kind 3 Bonbons geklaut in einem Kiosk. Und weil ich die sonst nicht haben durfte. Und dann hat meine Mutter das rausgefunden und ich musste mir den ganzen Tag so Verbrecherfilme angucken danach.
Oh Gott. Ja gut, immerhin wollte sie damit dir zeigen, was draus wird, wenn das Kind auf die falsche Bahn gerät. Aber die Frage ist natürlich, wie gehen wir um mit solchem Scham oder mit so einer Scham? Und bringt es was, da jemanden auszumeckern? Bringt es was, die Scham zu unterdrücken? Ja, das ist ja dann so dieses Problem, was man dann irgendwann Jahre später plötzlich hat, dass dann, und ich glaube auch das passierte in Ostdeutschland oder passierte da, wir hatten es mit einer Scham zu tun, nach der Wende, die Leute von Westen kamen, haben quasi den Osten kolonialisiert, es wurde gesagt, alles, was ihr bislang gemacht habt, ist Quatsch, es wurde auch nahezu alles abgerissen, was irgendwie an eine Kultur von damals erinnert, ich sage nur mal Palast der Republik, und es wurde gesagt, das, was ihr gemacht habt, war alles doof, und jetzt kommen wir und erklären euch erstmal, wie es richtig läuft. So.
Aber ich meine, das ist ja vielleicht auch wieder so eine Art Männlichkeitsproblem, das da mindestens auch mit reinschwingt. Also ich meine, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist in Sachsen-Anhalt das gerade so, dass auf 10 Männer 7 Frauen kommen, also extrem männlich. Ne? Also viele Frauen sind ja, wissen wir ja seit Jahren, ziehen eigentlich in den Westen, ziehen da weg. Die Männer bleiben zurück und da ist ja auch berühmterweise dann so eine Gärgrube für vieles, wie so Bruderschaften, für Extremismus und sowas. Und es gibt ja auch ein Standardwerk zum Thema Männlichkeit. Also Männlichkeit besprechen wir jetzt in der letzten Zeit immer häufiger, was mich tierisch freut, aber das gab es tatsächlich auch schon in den 70er Jahren von Klaus Teweleit. Unbedingt mal angucken, wer die Gelegenheit dazu hat, der auch über den Soldatenkörper zum Beispiel schreibt, also über das, was eben den Nazis damals eingeimpft wurde und was natürlich auch erstmal im kollektiven Gedächtnis geblieben ist, dass Männer eben sehr hart zu sein haben und wenn du sehr emotional bist oder einen emotionalen Mann siehst, dann ist das ja auch eine Form von Scham, die du dann empfindest. Also entweder Fremdscham oder du schämst dich für dich selbst, wenn du auf einmal weinen musst oder so, weil das ja einfach sehr, sehr hart ist und das soll ja abtrainiert werden. Also die einzige Emotion, die Männer ja haben dürfen offiziell, ist ja Wut und das passt ja auch so ein bisschen in das, was die AfD da versucht, woran die anknüpft.
Ja, obwohl ich das nicht nur auf Männer beziehe, also auch Frauen können sich schämen und auch aus dieser Scham heraus kann etwas entstehen, was Negatives auch. Aber in der Tat, das Militär nutzt es sehr intensiv. Also wer den Film Full Metal Jacket kennt, der weiß, dass da auch Methoden der Demütigung erstmal stattfanden, damit die Männer dann erst recht zu so Maschinen wurden, damit man ihnen quasi einimpfte, willst du jetzt hier der Schwache sein? Klammer auf, willst du dich schämen für deine Schwäche? Klammer zu, oder willst du hier der sein, der die Vorderhand hat, der entsprechend der Macher ist und so weiter. Und damit packt man die Leute bei ihrer Scham und sagt, nee, das will ich auf gar keinen Fall, weil es eben auch ein Umfeld ist, was Scham nicht zulässt. Und damit hast du dann quasi diese Aggressivität geweckt. Und das ist eben auch das große Problem von Scham, auch wie gesagt in Ostdeutschland. Ich glaube, die Menschen haben keine Möglichkeit, ihre Scham ja einigermaßen wertneutral ausleben zu können, weil sie sofort ja auch begutachtet, verurteilt werden vom Westen. Ne, da ist es dann immer so dieses, ja, der Ossi. Ja, also man muss man auch nüchternerweise sagen, in den letzten 20, 30 Jahren, alles das, was irgendwie aus Ostdeutschland kam, war dann irgendwie so vermeintlich minderwertig oder eben, naja, so Ossi-Gedöns halt. Traurig fand ich in dem Zuge auch, habe ich jetzt gesehen, dass der letzte Tatort wohl, der aus einer ostdeutschen Stadt kommt, nämlich der Tatort aus Leipzig, jetzt erstmal wegen Geldmangel vorübergehend eingestellt wird für 3 Jahre. Also der Polizeiruf und der Tatort, weil der MDR wohl sparen muss. Und das ist für mich so ein Sinnbild. Es gibt ja viele Karten auch, also gesamtdeutsche Karten, wo man eben sieht, wo sind die Konzernzentralen der DAX-Unternehmen, Klammer auf, alle nur oder fast alle nur in Westdeutschland. Wo gibt es die meisten Tennisplätze, also was auch immer. Also es sind ganz viele soziologische Faktoren, die man da abrufen kann und man stellt immer wieder fest, der Osten ist halt komplett diesbezüglich unterversorgt und daraus entsteht natürlich auch eine Scham, weil du kannst 17 Millionen Menschen nicht sagen, hier findet im Prinzip nichts mehr statt, weil ihr es nicht könnt, aber dann bitteschön seid mal nicht so laut, wenn ihr plötzlich hier politisch aufbegehren wollt.
Ja, das stimmt. Und eigentlich ist es eine total natürliche Reaktion, wenn man immer wieder von oben auf dich drauf drückt, sozusagen, ne, dass du dann, oder dich halt meinetwegen auch von der Seite schubst, dass du dann irgendwie verhärtest und versuchst, so irgendeine Art von Stärke dagegen zu halten.
Genau. Und deshalb sucht man sich dann natürlich Angebote, wie man quasi aus diesem Scham-Dilemma irgendwie rauskommt. Ja, also so war damals Adolf Hitler. Quasi das Schamersparungsprogramm, wie das der Dr. Marx so nennt, das Schamersparungsprogramm der Deutschen, die nach dem Ersten Weltkrieg gedemütigt waren, ja, die also im Versailler Vertrag festhingen und so weiter. Und er hat gesagt, Leute, seid doch mal wieder stolz auf euch, ne? Und dann haben die so gesagt, naja, klar, warum denn auch nicht? Und er hat ihnen versprochen, ich zeige euch den Weg da raus. Und so ähnlich ist das jetzt ja auch bei der AfD. Deshalb verfängt das vielleicht auch gerade erstmal so gut in Ostdeutschland, ne? Vielleicht hat es da auch so überwiegend begonnen, aber wir wissen eben auch, inzwischen ist die Kommunikation ausgeweitet, die appellieren nicht mehr nur noch an die, in Anführungszeichen, Wendeverlierer, sondern eben auch generell an die Kapitalismusverlierer, deshalb sind auch in vielen Städten Westdeutschlands, wo viele Menschen im Umbruch gerade leben, vor allen Dingen Industriestandorte, deshalb ist da plötzlich auch die AfD so stark. Jetzt kann man natürlich fragen, wie kommen wir da raus aus der Nummer? Ne? Also und da sagt Dr. Marx eben, dass wir Räume der Würde brauchen. Also Orte, an denen Menschen sagen können, ich schäme mich und sie werden dann entsprechend dafür nicht verspottet. Und das sind Räume und das fand ich so spannend und das ist, glaube ich, wirklich ein Rezept für alle im privaten Umfeld, wie wir mit AfD-Leuten umgehen könnten. Denn er sagt, weil wir ja im Prinzip diese 4 Schambereiche haben, also Anerkennungsscham, so sagt er, So muss man auf diese Menschen zugehen und sagen, ich sehe dich in deiner Einzigartigkeit. Also ich erkenne dich in dem an, wie du bist. Du bist einzigartig, so gab es noch niemanden auf der Welt und du bist tatsächlich toll. Dann der zweite Punkt, also dieses Thema Intimität, Charme. Ich respektiere deine Grenzen. Also ne, auf jeden Fall werde ich die nicht überschreiten und gebe dir damit das sichere Gefühl, dass deine Intimität gewahrt ist. Dann das Thema Zugehörigkeit, Charme. Also letztendlich, du bist willkommen, wo auch immer du herkommst. Und dann das Thema Gewissenscham. Du, also ich achte deine Werte, du bist hier willkommen. So. Und ich glaube, in der Kombination, also diese vier Punkte, ne, also ich erkenne deine Einzigartigkeit, ich respektiere deine Grenzen, ich achte deine Werte und du bist hier willkommen. Ich glaube, wenn wir das im Privaten schaffen würden, und ich meine jetzt natürlich nicht das, was die CDU macht. Die CDU sagt ja auch, wir dürfen diese Menschen nicht komplett außen vor lassen, wir dürfen sie nicht verurteilen. Ja, theoretisch stimmt das, aber praktisch kann das keine Partei leisten. Also was die CDU da macht, ist ja letztendlich diese Menschen für ihre Zwecke einfangen zu wollen. Und das checken die natürlich. Und deshalb ist das, dass das eine Partei macht, kompletter Quatsch. Aber wir im Privaten sollten versuchen, nach diesen vier Grundsätzen vielleicht die Menschen, die uns da abzudriften drohen, noch wieder zurückzuholen.
Ja, ich glaube, ganz viele fühlen sich von der CDU verarscht.
Ja, also, natürlich.
Weil die CDU ja auch gar nicht offen auf die zugeht und tatsächlich irgendwie sagt, ja, wir sehen eure Sorgen, sondern wie du schon sagst, also die erkennen, dass die CDU eigentlich einfach nur wieder stärker werden will, aber total versagt da drin. Aber jetzt ist das ja natürlich auch für viele im privaten Umfeld jetzt leichter gesagt als getan. Also ich glaube, da gibt's ja ganz, ganz viele Leute, die sich echt sehr viel Mühe geben, schon mit Bekannten, die nach rechts abrutschen, zu sprechen. Aber das ist natürlich auch schwierig, wenn da gar keine Gegenseitigkeit besteht, ne? Also wenn du da sagst, ich respektiere deine Grenzen, aber wir wissen ja von einigen, die die AfD wählen, dass die selbst dann keine Grenzen respektieren. Da glaube ich, also brauchst du entweder wahnsinnige Geduld erstmal, um da sich länger mit den Leuten zu unterhalten oder boah, also das ist ja wieder was, wo Dana Buchzeck auch ganz oft sagt, the power of no, wo man dann doch manchmal eine Grenze ziehen kann. Aber ich weiß grundsätzlich, worauf du hinaus willst. Sehe das auch so, dass man denen natürlich irgendwas geben muss, worauf sie stolz sein können. Und wir haben ja auch den Film Nürnberg gesehen gemeinsam. Ist jetzt kein Aufruf, den zu gucken, weil so großartig fand ich den gar nicht. Aber da war ja auch dieser Moment in der Zelle, in dem Gespräch, wo dann gesagt wurde, Hitler kam damals, als wir nichts mehr hatten, mitten in der Krise und hat dann uns etwas gegeben, worauf wir stolz sein können. Das hast du ja kurz gerade schon angerissen. Und ich frage mich ja immer wieder, also auch wenn die CDU das immer versucht, immer diese Vorstöße mit, man muss wieder stolz darauf sein dürfen, Deutscher zu sein. Und ich finde das immer so seltsam. Es gibt so viele Gründe, stolz zu sein hier, also man könnte ja aus ganz vielen Dingen Stolz ziehen, aber wir suchen uns dann immer wieder das Blut aus und das ist irgendwie komplett verrückt und das ist eigentlich eine Lücke, die man wirklich gut füllen müsste, jetzt auch von progressiver Seite, also wirklich mal Sachen suchen, auf denen man stolz sein kann.
Ja, und ich glaube auch, dass sowas wie eine Energiewende mit Stolz befüllt werden könnte. Da gab es ja diese kleinen lustigen Bildchen neulich im Internet, wo dann irgendwie deutscher Strom aus deutschem Wasser betitelt wurde. Und dann war das so die Ästhetik von Nazi-Optik und so weiter, wie dann ein entsprechendes Solarkraftwerk oder ein Wasserkraftwerk oder was auch immer dann da war. Und das war ja auch so ein bisschen der Versuch, den Leuten die Brücke zu bauen und zu sagen, hey, ihr könnt doch euren Stolz haben, von mir aus sogar auch euren Nationalstolz, aber bitteschön, versucht das doch mit den modernen Methoden. Denn wenn wir jetzt, sag ich mal, eine regenerative Energiewende hinkriegen würden, die wirklich beispielhaft ist, wo wir auch sagen, Mensch, das können wir als Exportschlager in die Welt tragen, dann wäre das was, worauf wir alle stolz sein könnten. Und dann hätten wir ne, mal wieder es geschafft und mal wieder die Wirtschaft irgendwie ne, wäre dann am Brummen und so weiter und so fort. Stattdessen wird wirklich so diese Schmalspurversion, dieses Gefühlige, dieses sich auch bloß nicht anstrengen, ja, weil das ist ja auch mal so dieser Mythos. Nee, also jetzt habe ich mich aber genug angestrengt und das reicht jetzt auch. Sollen sich jetzt mal die anderen anstrengen? Ich habe hier 30 Jahre lang gearbeitet oder 40 Jahre. Nee, es reicht eben nicht. Also Generationen vor uns hatten alle nicht den Luxus zu sagen, ich habe jetzt 40 Jahre in eine Rentenkasse eingezahlt, jetzt mache ich nichts mehr. Die mussten bis zum Schluss tschackern. Und das ist ja letztendlich auch, und damit kommen wir dann zum nächsten Thema, Sachsen-Anhalt. Wir haben ein Bundesland, was überaltert ist. Wir haben ein Bundesland, wo eben, ich glaube, 20 Jahre lang die CDU regiert hat. Ja, also die kann sich da nicht mehr rausreden nach dem Motto, wir würden es jetzt ja alles ganz anders machen, sondern sie haben quasi 20 Jahre lang diese Standards da gesetzt. Und ich persönlich sehe echt mit Sorge, was da im Herbst auf uns zukommt.
Absolut. Und ich habe heute auch noch einen ganz interessanten Beitrag vom Surplus-Magazin gelesen zum Thema, dass von links ja immer Verteilung gefordert wird. Und ich meine, stehe ich ja auch total hinter, ne? Bessere Verteilung. Also Vermögensverteilung, aber dass das eigentlich nicht reicht. Und dann hatte er auch, wo ich dann auch wieder an dein Buch denken musste, an dein neues, Mamdani halt als Beispiel herbeigezogen. Also dass er halt, es passt eigentlich perfekt gerade auf das, was du zu Scham gesagt hast, nämlich dass Mamdani nicht nur gesagt hat, okay, wir wollen jetzt hier die Reichen mehr zur Kasse bitten und das Wohnen wieder bezahlbarer machen, sondern er hat vor allem gesagt, wir wollen, dass wir alle gut leben können. Also wir im Sinne von wirklich wir. Und Leute, die ihn beschimpft haben, da hat er zu denen dann auch gesagt im Grunde, hey, ja, du hast mich beschimpft, aber ich nehme dich trotzdem mit. Egal, wie sehr du mich beschimpfst, ich werde das Leben für dich persönlich trotzdem besser machen. Und das passt ja eigentlich dann auch wieder perfekt. Also, dass der eben sagt, okay, jetzt inkludieren wir tatsächlich alle und werten eben nicht bestimmte Leute dadurch ab.
Ja klar, und das ist ja der große Unterschied zwischen progressivem und konservativem oder regressivem Populismus oder rechten Populismus. Der Progressive versucht eben alle wirklich so als Einheit mitzunehmen. Und der sagt eben, selbst die negativ, also was du sagst, der Mamdani, ne? Selbst die gegen ihn sind, werden trotzdem dadurch ein besseres Leben haben, weil sie nämlich entsprechend mitgenommen werden. Und dieses Leute mitnehmen, das ist, glaube ich, über die letzten 20, 30 Jahre in Deutschland verpennt worden. Da wurde dann immer vieles zum Sachzwang erklärt, zur Alternativlosigkeit. Und ja, und dann sind halt eben viele da überrannt worden.
Brandgefährlich.
Ja, und damit wären wir bei Sachsen-Anhalt, ein Bundesland, was jetzt im Herbst wählt, am 6.9. Und ich erinnere mich da an Philipp Ruch, der ja bei uns in der Demokratie-Show damals in Berlin gesagt hat, Leute, ordert schon mal die Busse, wir müssen am 6.9. alle da runterfahren, weil es könnte sein, dass da etwas kippt in Deutschland, nämlich dass die AfD da die absolute Mehrheit kriegt und dann da durchregieren möchte. Ich finde das immer noch spannend zu sehen, wie wenig aktuell so passiert. Ich weiß jetzt nicht, wie die Busunternehmen in Deutschland inzwischen ausgelastet sind bezüglich dem 6.9., aber ich habe so den Eindruck, alle sind gerade so ein bisschen lethargisch oder wollen erstmal in Sommerurlaub fahren.
Ja, genau. Jetzt ist die Sonne, jetzt wird erstmal angegrillt und außerdem ist auch immer noch so ein bisschen Spargelzeit. Ich habe auch das Gefühl, wir sitzen da wie das Kaninchen vor der Schlange. Und das Problem ist, das haben wir die ganzen letzten Jahre versucht, also jetzt ne, über 10 Jahre schon vor der AfD, erst am Anfang nicht ernst genommen, dann halt immer wieder in voller Angst, jetzt mindestens die letzten Jahre, auch seit der Corona-Pandemie, richtig schlimm geworden. Also entweder kuschen wir immer oder wir sind in Stockstarre. Das wird so nicht besser. Also so langsam muss man sich mal was einfallen lassen, wie man das Problem in den Griff kriegen will. Jetzt habe ich doch heute... warte, das suche ich kurz raus. So, jetzt habe ich doch heute gelesen, da bin ich ja fast vom Glauben abgefallen, Söder findet Eindämmung der AfD schwieriger als gedacht.
Ja.
Hast du es auch gesehen?
Ja, klar. Ja.
Also, Zitat aus dem Spiegel, wenn die Migration zurückgeht, sinkt auch die Zustimmung für die AfD. So einfach ist es nicht, hat Markus Söder erkannt. Der CSU-Politiker warnt davor, zu verzagen oder sich als Union der AfD anzudienen. Und auch mit Blick auf Sachsen-Anhalt. Weil er sagt, dass die CDU sich darüber wahrscheinlich spalten wird. Also, wir haben jetzt schon lange keine Zündholz-Folge mehr hier gemacht. Aber wenn man also bestimmt 1,5 Jahre zurückgeht, haben wir original auch hier gesagt, das wird die CDU spalten. Das ist wirklich keine neue Erkenntnis, die Markus Söder da auf einmal hat.
Ja, ich glaube, er versucht sich gerade so ein bisschen als in Anführungszeichen Kanzler in Lauerstellung zu positionieren. Er hat sich jetzt ja auch da seinen Bart rasiert und will es ja auch ein bisschen moderierender einwirken. Und das tut er ja tatsächlich auch. Also jedenfalls sind solche Vorstöße so zu werten. Aber es ist natürlich albern, weil wir wissen ganz genau, wenn es ihm gerade wieder anders passt, wird er wieder anders sein. Also man kann ihm das nicht abnehmen. Also er ist halt einfach in keinster Weise überzeugend. Aber schön zu sehen, dass sie jetzt allmählich merken, dass sie wirklich vor die Betonwand fahren werden. Denn da ist ja auch kein, also auch da, wenn die jetzt glauben noch, sie hätten da irgendeine politische Chance rauszukommen aus der Nummer. Ich meine, der Bremsweg bis zur Wahl ist ja nur noch knapp 4 Monate. Mhm. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, 2 Wochen später ist in Mecklenburg-Vorpommern die Wahl. Also auch da ist ja so meine Theorie, wenn in Sachsen-Anhalt das, egal wie es ausgehen wird, die AfD wird es als absolute PR-Nummer nehmen für in 2 Wochen dann MacPom. Also sie wird auch in den 2 Wochen komplett die Schlagzeilen beherrschen, was perfekte Wahlwerbung für MacPom ist. Also deshalb dürfen, glaube ich, nicht nur nach Sachsen-Anhalt gucken, sondern müssen auch gucken, wie wir Mecklenburg-Vorpommern nicht verloren geben. Denn insgesamt wird das halt jetzt vielleicht sogar ein Domino-Effekt, wenn wir nicht aufpassen. Und dass ihm da jetzt erst so allmählich die Düse geht, muss ich aber ganz ehrlich sagen, habe ich kein Mitleid. Und dass die CDU-CSU untergehen wird, also ganz ehrlich, ich wünsche es ihr inzwischen, weil sie es einfach nicht verstanden hat, die Leute mitzunehmen, weil sie immer noch glaubt, mit neoliberaler Politik Dinge zu behandeln, die wir eigentlich sozialpolitisch behandeln müssten. Alle Themen, die die Menschen in die AfD-Arme treiben, sind soziale Themen. Dass die AfD sie nicht entsprechend lösen wird, ist auch klar. Aber es ist, glaube ich, für viele mittlerweile so, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie Protestwähler sind, weil sie wählen natürlich auch eine Nazi-Partei und deshalb sind sie für mich auch Nazis. Wenn man nochmal sagt, sie sind nicht alle Nazis. Doch, sie sind für mich Nazis, weil sie Nazis ermöglichen. Aber für viele ist das, glaube ich, dann auch so ein leichtfertiger Protest im Sinne von, ne, jetzt zeige ich euch mal, denn das scheint euch ja am meisten zu pieken, diese AfD, und deshalb wähle ich die eben.
Kleine Korrektur, es sind noch 3 Monate, nicht 4 Monate. Ne? Oh. Es ist viel schlimmer als gedacht.
Stimmt, scheiße, ja, verdammt, siehst du?
Ja.
Stimmt, der 9. Ja, ja.
Ja, und Söder hat ja auch vor ein paar Wochen aufgehört mit Söder isst, ne, wo er die ganze Zeit sich als Food-Influencer aufgespielt hat. Also ja, durchaus ist da was dran, was du sagst, dass er sich da jetzt in Stellung bringt, weil Friedrich Merz ja maximals beschädigt ist. Und also meine These ist ja leider schon eine ganze Weile, dass die Koalition zerbricht, also das habe ich ja schon länger gesagt, aber ich fürchte jetzt langsam, die schleppen sich noch bis Herbst, weil es gibt ja auch die berühmte Sommerpause, und dann werden sie irgendwie um den Zeitraum, wo ausgerechnet da in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern die Bombe losgeht, werden die sich auch noch zerschlagen, wodurch wir weniger handlungsfähig sind. Also ich glaube, das gibt ein reines Chaos, aber ja, ich muss trotzdem sagen, was du da gesagt hast zum Thema, ich hoffe, die CDU zerschlägt sich. Ich glaube, dass wir sehr, sehr lange in einer Art Trance waren, in einer Art Schlaf. Also jetzt gerade seit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man alles einfach erstmal wieder in Ordnung haben wollte. Und und dann wurde immer entweder CDU oder dann wurde die SPD gewählt und blablabla. Ich glaube, das war auf irgendeine Art und Weise tatsächlich sehr ungesund und sehr undemokratisch, was da passiert ist. Also, dass man sich da immer drauf verlassen hat, dass da die Politik schon irgendwas regelt. Und ich glaube, das ganze System wird gerade quasi einmal durchgerockt. Das heißt natürlich nicht, dass es jetzt super wird in den nächsten Jahren. Aber vielleicht ist das ein total natürlicher Prozess, dass alles nochmal in eine neue Ordnung finden muss.
Ich glaube auch, also nach dem Zweiten Weltkrieg war halt eben der Schock da. Man konnte gleichzeitig sich wunderbar ablenken mit dem American Way of Life. Man musste sich nicht mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen, weil auf einmal war ja ein Wirtschaftswunder da. Im Übrigen nicht von den Deutschen ausgelöst, sondern von den Amerikanern und Alliierten, die uns das überhaupt erst ermöglicht haben. Aber unabhängig davon, das ist ja genau das, ne? Also diese Lethargie, die über Jahre in der Deutschen Republik war, die hat natürlich dazu geführt, dass wir glaubten, Stabilität ist die Lösung. Ja? Und ich glaube, nein. Also in der Demokratie, also klar, dass eine Demokratie ein stabiles System sein muss, das ist das eine. Aber zur Stabilität einer Demokratie gehört es eben auch, dass sie in Teilen instabile Räume zulässt. Ja, also das mag paradox klingen, aber sie muss es ermöglichen, dass man gewisse Dinge ausprobieren kann. Dass man da, ja, wie ich es ja schon in einem Buch geschrieben habe, worauf wir gleich auch noch zu sprechen kommen, im Prinzip mehr Pogo wagen. Also sich wesentlich mehr freimachen von diesen Zwängen, die man vermeintlich nach dem Zweiten Weltkrieg sich so auferlegt hat, im Sinne von, ne, wie Staatsräson auszusehen hat, wie eine gewisse politische Kultur auszusehen hat und so weiter und so fort. Die AfD oder vielmehr generell so die rechtsextremen Parteien in Europa, die tun ja genau das jetzt nicht mehr. Also denen ist es relativ wurscht, wie Staatsräson aussieht. die haben die sozialen Kanäle als Medium der Wahl erkannt und nutzen das virtuos. Und da pennen wir halt immer noch und glauben, naja, Moment mal, aber die müssen doch jetzt nach unseren Maßstäben und warum machen die das denn nicht und so weiter. Also wirklich, die bisherigen genannten Parteien, die wir so groß im Bundestag haben, die haben noch nicht gecheckt, dass wir mittlerweile längst einen Zeitenwandel hinter uns haben. Und sie glauben immer noch, dass sie mit den, ich meine, da ist ja, muss man ja auch sagen, wirklich Friedrich Merz das Sinnbild dieser Entwicklung. Man glaubt ja immer noch, dass man mit einer Lösung aus den 1990er oder 1980er Jahren heutzutage Politik machen kann.
Absolut. Und ich sage mal so, jeder von uns kennt einen Friedrich Merz in seinem Bekanntenkreis. Ich sage ja immer, das Volk kriegt meistens den an die Spitze, den es verdient hat. Ne? Also irgendwie ist Friedrich Merz auch so ein bisschen Deutschland gerade und Deutschland muss sich ganz dringend so ein bisschen erneuern. Nur eigentlich nicht Richtung AfD. Und wie wir das verhindern, da sprechen wir jetzt vielleicht bezüglich deines Buches gleich mal drüber.
Noch ein Eisen im Feuer.
So, wir haben es jetzt schon mehrfach angekündigt, aber es passt auch leider total gut zu allen Themen, die wir so besprechen. Marc Raschke, mehr Pogo wagen, wie progressiver Populismus die Demokratie beleben kann. So heißt dein neues Buch, was ich eventuell rausgebracht habe und was ich auch immer noch sehr feiere und wie man hört, deine Follower inzwischen auch schon sehr. Also es verkauft sich ja gerade wahnsinnig gut, weil, glaube ich, aber auch ganz viele es wirklich mal dürstet nach einer Umsetzung. Also wir haben jetzt wirklich die AfD schon in allen Lebenslagen irgendwie analysiert und auch die Lage in Deutschland. Und es gibt ganz viele, die sagen, jetzt machen wir es mal richtig und wir analysieren nochmal los. Also wir haben ja überhaupt kein Erkenntnisproblem mehr, sondern wie bei allem in Deutschland ein Umsetzungsproblem. Und darüber hast du ja im Grunde ein Buch geschrieben, wie wir jetzt endlich mal in die Umsetzung kommen könnten.
Genau, und deshalb ist es sicherlich kein bequemes Buch. Also es ist jetzt nicht so, ne, die tausendste Analyse zum Thema AfD und Rechtsextremismus und Co., sondern es ist tatsächlich mal der Versuch zu sagen, hey, wir müssen da wirklich strukturell uns mal verändern. Weil das, was bislang alles passiert ist, scheint ja nicht wirklich gefruchtet zu haben, wie man sieht. Und wenn ich jetzt mehr Pogo-Wagen sage, dann meine ich das natürlich in Anlehnung an mehr Demokratie-Wagen, also das, was Willy Brandt seinerzeit gesagt hat. Aber ich meine es vor allen Dingen auch als Möglichkeit, jetzt mal sich wirklich frei zu schwimmen aus dem, was man bislang so vermeintlich an Sachzwängen hatte. Und sehr schön fand ich neulich ein, was heißt neulich, so lange ist das noch gar nicht, glaube ich, seit 5 Tagen auf dem Markt, aber die Entwicklungen sind gerade alle so dicht, deshalb kommt einem das schon vor, als wäre das neulich gewesen. Jedenfalls, ich glaube, vor 1 oder 2 Tagen schrieb mir ein Pfarrer, ein Evangelischer, dass er das sehr genussvoll gelesen hat, das Buch, weil er sich da sehr drin wiedergefunden hat, weil er nämlich auch sagte, Mensch, einerseits habe ich so eine Art anerzogene Intellektualität und versuche da auch immer irgendwie was mit, ne? Aber wenn ich mal für einen Moment lang in meinen Predigten etwas volksnäher werde, dann zündet's. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, mehr Pogo-Wagen. Ja? Und das heißt nicht, dass Populismus per se schlecht ist. Ja? Also ich sage ja immer, Populismus ist wie eine Trägerrakete, mit der man erstmal ja einfach nur besser ins Ziel kommt. Aber die Frage ist ja, wie bestücke ich dann diese Trägerrakete? Also was kommt drauf? Und wenn ich die progressiven Inhalte nutze, dann habe ich entsprechend die besser ins Ziel gebracht. Und am Ende des Tages müssen wir uns doch wirklich fragen, wie komme ich in dieses Ziel? Wie erreiche ich die Menschen? Und da geht es eigentlich im Wesentlichen darum, Methoden anders zu wählen. Und das muss ich eben auch vorweg schon sagen, dieses Buch ist sicherlich kein Buch im Sinne von, wie gute Politik geht, weil ich glaube nämlich auch, und da bin ich zwar auch immer im Disput mit einigen Leuten, die sagen, nein, es gibt gute Politik. Ich glaube, nein, es gibt keine gute Politik. Weil gute Politik klingt immer erstmal so allgemeingültig, als würden alle sie für gut bezeichnen. Das stimmt so nicht. Es gibt immer Verlierer bei so einer Sache. Und deshalb ist das mit guter Politik nicht zu beheben. Aber ich denke schon, wir können diese Übermacht, diese mediale und PR-Übermacht der AfD, der Rechten, denen können wir was gegensetzen mit deren Methodiken. Also dass wir quasi wie in so einer Art, es gibt ja diese Geräusch-Canceler, Kopfhörer, die arbeiten ja auch damit, dass man quasi dem einen Geräusch etwas anderes entgegenhält. Also ein anderes Geräusch und es damit dann neutralisiert. Und so ist im Prinzip die Grundidee, wir schaffen also mit der Methodik der Rechten, die ja sehr erfolgreich ist, ne, sie schaffen es, die Medien zu erobern, sie haben quasi 100% der Schlagzeilen, wo ich immer auch mich frage, Mensch, wenn wir das mal für, zum Beispiel für so ein Buch hätten, ja, irgendwie alle Talkshows reden über mein Buch, alle Titelbilder sind voll mit dem Buch, ja klar, dann würde sich alles verkaufen, da würde sich auch ein Bündel Wurzeln verkaufen, ja, also das ist kein Kunststück, dass die AfD gerade so eine Macht hat. Siehe Timmy, was wir eingangs sagten. Ja? In dem Moment, wo du auf der Bildschlagzeile ganz weit oben bist und sogar noch einen Live-Ticker hast, ja mein Gott, ne? Das ist kein Kunststück. Kunststück ist halt, wie kommen wir in diese Schlagzeilen rein? Und da muss man sagen, müssen die Leute einfach lernen, sich etwas klarer, etwas deutlicher, populistischer zu äußern. Das ist für viele ein Wagnis, die wollen das immer nicht, die sagen, das ist mir jetzt aber irgendwie dann unter meinem Niveau, bla bla bla. Aber diese Erzählung können wir mal einmotten und es macht ja auch Spaß, wenn du merkst, wie dieser Pfarrer sagt, wenn du merkst, dass du mit vermeintlich populistischen Äußerungen die Leute erreichst und die dann sogar in deinem Sinne dann reagieren, ja mein Gott, ist doch ein Geschenk.
Ja, und ich finde das mit dem Pfarrer, passt ja wunderbar auch wieder zu diesem Thema Scham, ne, und Emotionalität und Leute wollen gesehen werden. Und du hast ja auch ein Kapitel Emotionen als Grundlage politischer Solidarität. Das ist ja, als hätten wir das geplant. Ne? Also
ja, genau.
Haben wir nicht, ja. Muss ich sagen. Also wir haben das nicht geplant, dass das alles heute aufeinander aufbaut. Genau, aber das passt ja wirklich wunderbar. Nur, also du hast ja jetzt schon sehr viel vorweggegriffen. Ich glaube aber, du musst ein paar Leuten jetzt erstmal erklären, die vor allem nicht in der Punk-Szene unterwegs sind. Was zum Teufel ist Pogo?
Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist vielleicht auch so eine Irritation in der Überschrift, wo man auch dann sagt, hä, Pogo, was meint der damit? Also, der Punk hat sicherlich das am ehesten so hervorgebracht, das, was man Pogo nennt. So in den 70er, 80er Jahren kam es dann auch nach Deutschland. Pogo meint erstmal, wenn Menschen vor einer Bühne stehen und da quasi feiern und tanzen, dann fangen sie irgendwann an, sich gegenseitig anzuspringen, beziehungsweise entwickeln so eine Art Dynamik, die dann auch in so einem Moshpit, so nennt sich das, also dann da kristallisiert, die sind dann quasi in der Mitte, springen sich an, tanzen sich an, erleben quasi so ein kollektives Einheitsgefühl. Für einige Außenstehende mag das ein bisschen brutal manchmal aussehen, das muss nicht so sein und das ist auch fast nicht so, weil nämlich grundsätzlich diese Grundidee des Moshpits ist, man ist solidarisch miteinander. Also man ist im Prinzip in der Gruppe, in der man ist, hat man so unabgesprochene Regeln. Wenn einer hinfällt, wird er aufgehoben. Wenn einer geschubst wird und so weiter, dann wird sich da auch drum gekümmert und dann wird sich auch entschuldigt, wenn das irgendwie zu heftig war oder was weiß ich. Also deshalb ist so ein gegenseitiges sich aufeinander Acht geben auch da. Und das ist ein schönes Bild, eine schöne Metapher für das, was wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft brauchen. Also wir brauchen eine Demokratie, die einerseits ausprobiert, die eben mal so ein bisschen springt und mal so ein bisschen tanzt und mal so ein bisschen wilder ist, weil wir, ne, wir haben den Masterplan jetzt nicht für alles, wir müssen auch mal ein bisschen was ausprobieren, aber zugleich müssen wir eben auch solidarisch miteinander bleiben. Und wenn wir das schaffen, ne, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, wenn wir diese Dynamik schaffen. Momentan ist ja eher das Gegenteil der Fall in Deutschland. Wir sind eher Schlafwagen und jammern immer über den anderen nur und bewegen uns selbst nicht.
Ja, ich habe ja, als ich das Manuskript das erste Mal gelesen habe, habe ich ja erst gedacht, boah, wahnsinnig spannender Vergleich. Ne? Also wirklich gut, um das mal zu erklären, wie es eigentlich sein müsste. Und dann habe ich erst kurz wieder gezweifelt, weil ich dachte, schaffen so viele diesen Transfer, die das lesen? Ist das vielleicht ein Buch, was viele eher schwierig zu lesen finden werden, weil es am Anfang so ein bisschen theoretisch ist, aber du gehst ja dann unheimlich schnell in Beispiele über. Also erklärst ja dann sehr, sehr schnell, was du meinst und wie man es umsetzen kann. Wie zum Beispiel Gavin Newsom aus den USA ein Anti-Trump ist, ne, der seinen großartigen Shop auch gemacht hat, seinen Online-Shop, wo er einfach Trump spiegelt. Trump hat ja auch unheimlich viel Merch und Gavin Newsom zum Beispiel hat ja da so Kneeling-Pads, also so quasi Kissen für die Knie, um sich hinzuknien, was er ja dann auch ganz vielen europäischen Liedern mal mitgebracht hat auf eine Konferenz, um zu sagen, hier, weil ihr euch ja alle vor Trump hinkniet, also großartig. Oder auch Mamdani, über den wir eben schon gesprochen haben, und die Straße. Also es gibt ja sehr, sehr viel praktische Beispiele, die du da anbringst. Unter anderem ja auch zum Beispiel Philipp Ruch, ne?
Genau, also wie gesagt, Beispiele gibt es genug, die natürlich alle in unterschiedlicher Ausprägung Pogo oder progressiver Populismus sind. Das Ganze ist ja quasi auch eine Art Spektrum. Deshalb darf man auch ja nicht erwarten, dass ich jetzt konkret erzähle, das eine ist jetzt progressiver Populismus oder das eine ist jetzt Pogo für mich, sondern ich beschreibe es an einigen Beispielen, wo ich sehe, da sind mehr oder weniger Tendenzen. Ich beschreibe ja auch, was die Älteren vielleicht noch kennen, die, sag ich mal, alte Garde der Kabarettisten, also der in Anführungszeichen alten Comedians à la Hans-Dieter Hüsch oder Hildebrand oder Volker Pispers. Ich beschreibe die deshalb so, weil ich glaube, an solchen, in Anführungszeichen, Hofnarren einer Gesellschaft kann man auch erkennen, wie die Gesellschaft drauf ist. Und wenn ich mir angucke, was früher diese Hofnarren getan haben, dann war das für mich progressiver Populismus. Sie haben nämlich auf natürlich sehr kunstvolle Art, Satire und so weiter, haben sie aber schon immer ein Wir gegen die da oben gehabt. Ja, also es war immer ein sehr, sehr kollektivistisches, alle waren dabei, man hat sich entsprechend auch ein bisschen beömmelt übereinander, aber man war auch immer klar, da oben in Anführungszeichen sitzt der Gegner. Inzwischen haben wir die sogenannten Comedians, die dann eben à la Dieter Nuhr oder Monika Gruber, das sind dann aber ganz komische, also die haben sich so verschoben gegenüber den Alten. Die sind jetzt plötzlich in so einer sowieso rechten Bubble, aber auch in so einer ganz komischen Wir gegen die, aber jetzt nicht nach oben, sondern gegen Minderheiten. Ja, also die fangen dann plötzlich an, also Monika Gruber natürlich ganz extrem, zum Beispiel gegen Grüne zu hetzen, ja, so, aber es werden auch viele, viele andere, also natürlich auch Ausländer, Migration und so weiter, das ist alles plötzlich Teil von diesen Comedians, die auf einer Bühne stehen, wo ich mich dann auch so im Stillen frage, wie kann denn da so ein Shift passiert sein, aber vielleicht ist er auch einfach wirklich Ausprägung unserer Zeit und deshalb war für mich zumindest einen kleinen Absatz da wert. Loriot beschreibe ich auch, für die, die ihn noch kennen. Das ist für mich in Anführungszeichen Pogo in Zeitlupe, Beschreibung da. Aber in der Tat, also dann das letzte Kapitel vor allem und das davor vielleicht schon, da wird es dann sehr, sehr, sehr konkret nach dem Motto, was haben wir jetzt gerade hier vor Ort schon, wo erleben wir, wie es auch gehen kann, also natürlich auch mit Social Media immer, ne, in Kombination. Also wir müssen, glaube ich, und das ist auch eine wichtige Botschaft, wir müssen die Scheu vor der Inszenierung verlieren. Also wir dürfen nicht mehr uns da körperlich rausnehmen und sagen, naja, das wird schon irgendwie ein anderer machen und alles andere ist mir auch zu peinlich, sondern wir müssen in der Lage sein, unseren eigenen Körper da in den Moshpit reinzuwerfen und zu sagen, so, okay, ich kämpfe jetzt hier. Also das steht jetzt hier gerade so und das ist jetzt für mich hier nicht zu fein, dass ich mich da reinbegebe, denn es ist schön zu sehen, wenn man dann merkt, Mensch, da kann ich mich selbst ermächtigen, da habe ich irgendwie eine Chance, mich in diesem Getümmel zurechtzufinden. Und das Schöne ist ja, wenn man so guckt, wie Menschen sich so entwickeln, dann ist es meistens in Situationen, die plötzlich nicht mehr beherrschbar sind, aber dann fangen sie an, in diesem vermeintlichen Chaos eine neue Struktur zu finden und merken im Nachhinein auch, dass das ein unheimlicher Entwicklungssprung war, der natürlich im ersten Moment Stress macht, keine Frage. Aber ja, ich glaube, das ist ein guter Weg. Vor allen Dingen, du hast es ja schon bei Gavin Newsom gesagt, eine Technik dabei ist, es zu spiegeln. Also genau das mal zu machen, was der andere gemacht hat, also die Gegenseite. Was ich jetzt auch vorhin sagte zum Thema Geräuschunterdrückung, ne? Also das eine Geräusch nehmen und das andere Geräusch dagegen halten. Man spiegelt quasi Dinge. Oder eben Philipp Ruch mit seinem Zentrum für politische Schönheit, der ja auch mit sehr, sehr aufmerksamkeitsstarken Dingen auch mal einfach mit einer gewissen Ironie vielleicht auch und einer gewissen Satire da in dieses Thema rein.
Absolut. Und ich würde sagen, wir hören jetzt hier auf. Ich merke, du bist richtig im Redeflow. Wir wollen ja eigentlich noch eine Sonderfolge zu deinem Buch machen. Also
das stimmt.
Deswegen muss ich dich jetzt hier stoppen, damit wir da noch ein bisschen Gesprächsstoff haben. Wobei man da, glaube ich, ewig drüber sprechen kann. Genau, also das ist das eine Buch. Es kostet wie immer 10 Euro übrigens. Wir bemühen uns ja immer, das kostengünstig zu halten. Wer es bestellen will, ich mache natürlich in die Shownotes ja, den Link zu BOD. Also BOD, das ist quasi direkt die Quelle, wo man es drucken lassen und sich liefern lassen kann. Ansonsten gibt es das aber in jeder Buchhandlung. Also das kann man überall bestellen, ob online oder halt analog vor Ort. Und eventuell wartet da ja sogar schon das nächste Buch.
Ja, da könnte eventuell ein weiteres Buch schon im Prinzip fertig sein, muss man ja sagen. Es ist tatsächlich ein Kinderbuch dieses Mal. Und ein Kinderbuch, was die Möglichkeit schafft, dass sich Kinder damit auseinandersetzen können, mit dem, was da quasi gerade politisch so passiert. Es ist vor allen Dingen auch ein Malbuch, weil wir eben auch gesagt haben, oder weil ich das persönlich auch immer als Kind besser fand, wenn man auch was ausmalen konnte. Also das war dann irgendwie spannender und man hat sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt. Und ja, es ist, also wir dürfen ja noch nicht allzu viel sagen, aber was wir sagen können, sag mal so in den nächsten 1-2 Wochen werdet ihr davon mehr erfahren. Sicherlich so, wie ich die bisherige Planung so wahrnehme. Und dann können wir auch die Katze aus dem Sack lassen.
Ja, und eventuell geht es darum, dass man darüber ein bisschen lernt, dass es sehr viele Meinungen gibt und sehr viele vermeintliche Lösungen und dass vielleicht manchmal ein Kompromiss notwendig ist, um etwas zu lösen.
Genau, das ist zumindest die Botschaft des Buches. Ich frage mich vor allen Dingen, wie wir mit dem Buch dann auf Lesereise gehen. Also mit dem anderen natürlich, mehr Pogo-Wagen, da werden wir natürlich auch wieder auf Lesereise gehen. Also und denn auch da haben wir jetzt Unterstützung bald, die uns dann bei der ganzen Planung und so weiter auch hilft, dieser Tour. Also dementsprechend werden wir da auch noch intensiver was machen. Und genau, das, aber wie gesagt, bei dem Kinderbuch bin ich mal gespannt, wie wir das machen.
Das Ende des Podcasts verspätet sich. Wir bitten um Entschuldigung.
So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Und wir hören ja immer wieder, gibt's denn nicht auch mal gute Nachrichten? Natürlich, es gibt sehr, sehr viele gute Nachrichten. Und im Sinne des progressiven Populismus bringe ich jetzt gerne mal ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es gab in Großbritannien vor ein paar Wochen einen Far-Right-March, also mit Rechtsextremisten, die da aufmarschiert sind, Tausende von denen. Und anstatt sich davon Angst einflößen zu lassen, gab es dann Aktivisten, die gesagt haben, okay, schauen wir mal, wie viel Strecke die zurücklegen. Und für jeden Meter, den die laufen, werden wir jetzt Spenden sammeln. Und diese Spenden gehen dann an Geflüchtete. Und die haben tatsächlich geschafft mit diesem Walk, dass die Nazis selbst 100.000 Pfund eingenommen haben für Geflüchtete.
Ja, ich finde solche Aktionen immer extrem fantastisch. Ich habe mal vorhin geguckt, sowas gibt es auch oder gab es schon in Deutschland. Ich glaube, 2014 war es das erste Mal ist entsprechend dann auch natürlich rund gelaufen. Also sprich, das kann man überall machen. Ne? Also das ist eine schöne Sache, wo man dann auch vor allen Dingen wieder, was ich sagte, mit ne, die Schlagzeilen erobern. Man kann im Prinzip selbst den größten Nazi-Aufmarsch damit ja, zumindest stören, dass man als Pressenachricht verschickt, wir machen daraus einen Spendenlauf. Ne? Und dass man dann im Prinzip das umswitcht und sagt, jetzt lauft ihr für Geflüchtete. Also finde ich großartig.
Genau. Also anstatt dann wieder mit Fakten zu kommen, zu sagen, ist doch gar nicht so gut, wofür ihr seid, einfach das Narrativ abnehmen. Weil andersrum wird es genauso ständig gemacht. Apropos Narrativ, ne? Noch zu Timmy. Habe ich vorhin gesehen, die so AfD-Anhänger oder AfDler selbst, weiß ich gar nicht, aber es existiert so ein Video, was viral gegangen ist von der AfD, wo die dann gesagt haben, dass die AfD Timmy ganz anders gerettet hätte. Die wären natürlich mit dem Hubschrauber gekommen und hätten mit dem Hubschrauber diesen wahnsinnig schweren Wal hochgehievt und zurück ins Meer. Also hat man so ein KI-generiertes Video dann auch gesehen, wie die das gemacht haben. Und dann am Ende schloss das irgendwie damit, dass natürlich ja die Döner-Imbiss, also die Türken waren natürlich schuld daran, dass Timmy da irgendwie gestrandet war. Ich weiß nicht genau, worauf das hinausgelaufen, also ob die damit sagen wollten, dass Fleisch endet in einem Döner-Kebab oder so, aber es war halt echt absolut absurd.
Ja, aber dazu muss man nicht mehr viel sagen.
Ja, wollte nur sagen, nehmen das Narrativ einem auch ab, also macht es genauso, mehr Pogo-Wagen.
Ja.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Rissel. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Ich hätte hier schon längst abgeschaltet.